Dankeschön, Kipray, für die mitreißende Musik. Markus, für das Wort Gottes, was du uns weitergegeben hast. Da passt es ja richtig gut. Vorfreude, wenn jetzt schon hier Grund zur Freude ist. Aber heute soll es wirklich darum gehen, dass wir Vorfreude auf Jesu Wiederkunft haben. Nicht nur auf nächsten Sonntag, wenn wohl wieder so ein schöner Gottesdienst ist. Oder auf was anderes, worauf wir uns freuen. Wir haben ja den Lobpreis gestartet mit dem Lied Zwischen Himmel und Erde. Und da geht es ja um Gottes Kreuz Christi, wo die Balken sich kreuzen, ist das Zentrum der Bedeutung von der Weltgeschichte. Und es kann vielleicht sein, dass der eine oder die andere gedacht haben, Mensch, das ist ja deplatziert in der Adventszeit. Das passt ja mehr in die Passionszeit. Aber in diesem Jahr, in der Adventszeit, beschäftigen wir uns ja in der Predigtreihe in jedem von den Adventssonntagen mit Jesu zweitem Kommen auf die Erde. Die Ankunft, Advent. Nicht nur, dass wir uns erinnern, was eben damals vor 2000 Jahren passiert ist, sondern was in der Zukunft passiert. Und wenn wir zurückblicken auf die ganze Zeit Jesu von der Krippe bis zum Kreuz, gehört das dazu, dass wir jetzt in dieser Zwischenzeit leben, wovon gilt, dass Gott selbst den Himmel und Erde einmal neu macht. Gott ist der Schöpfer von allem und der darf sich erlauben, diese Erde und diesen Himmel zu zerstören und etwas Neues zu machen. Und jetzt in dieser Zwischenzeit von Jesus bis zwischen Jesu ersten Kommen und Jesu zweiten Kommen leben wir in dieser Zwischenzeit. Und da stellen wir uns dann auf die Wiederkunft Jesu ein und auch da, was mit uns passiert. Zu der Freiheit der Kinder Gottes gehört es ja, haben wir ja eben gehört, dass wir Jesus meiden können oder uns auch darauf einlassen, dass er uns schon längst begegnet. Jetzt zwischen Fluch oder Segen entscheiden können. Und wer sich für den Segen entscheidet und das im Glauben annimmt, dass Jesus Christus uns begegnen will, der darf wirklich diese Auferstehungshoffnung tatsächlich festhalten. Am letzten Sonntag ging es darum, dass die Auferstehungshoffnung keine Illusion ist, sondern dass die Auferstehung Christi dahinter steht. Und deswegen ist es ganz sicher, dass diejenigen, die zu Christus gehören, auch dabei sind, wenn er wiederkommt, dass wir ewiges Leben haben. Aber wie groß ist die Vorfreude bei uns auf Christi Wiederkunft, meine ich? Darum soll es gehen in diesem Gottesdienst, in dieser Predigt, will ich eben Vorfreude auf Jesu Wiederkunft wecken, sofern sie noch nicht vielleicht so kochend heiß in uns ist. Und dazu nehme ich den ersten Korintherbrief wieder dran, mache da weiter, wo ich letzte Woche aufgehört habe, ab Vers 50 und dann jetzt hier Vers 51. Paulus schreibt den Korinthern in der Gemeinde dort: Ich möchte euch aber ein Geheimnis anvertrauen. Wir werden nicht alle sterben, aber Gott wird uns alle verwandeln. Das wird ganz plötzlich geschehen, von einem Augenblick zum anderen, wenn die Posaune das Ende ankündigt. Auf ihr Zeichen hin werden die Toten auferweckt und bekommen einen unvergänglichen Körper und auch wir Lebenden werden verwandelt. Paulus geht hier in diesem Brief, den er an die Korinther damals schreibt, Anfang der 50er Jahre in dem ersten Jahrhundert, er geht davon aus, dass Jesus noch zu seinen Lebzeiten wiederkommt. Und er hat das ja erklärt, dass eben die Entrückung und die Auferweckung von den Toten dann gleich ist. Also diejenigen, die in Christus entschlafen sind, denen nicht zuvorkommen werden, die eben dann da noch leben und sie werden dann zusammen dem Herrn entgegengerückt werden und dann verwandelt werden. Er sagt hier, dass Jesus ja wiederkommen wird. Und das kann ganz plötzlich passieren, von einem Augenblick zum anderen. Vielleicht kriegen wir noch nicht mal hier den Gottesdienst zu Ende und feiern den dann wirklich weiter. Ist diese Aussicht für uns eher zum Freuen oder zum Fürchten, weil da ja auch so viele Trübsalssachen dazugehören? Ich bitte euch, dass ihr mal eure persönliche Einstellung überlegt. Und jeder für sich leise kann jetzt gerade mal in Gedanken eine Zahl zuordnen zwischen 0 und 10. 0 ist das eine Extrem, also das ist mehr als unheimlich. Jesus kann gerne warten, bis ich dann gestorben bin, und zwar an Altersschwäche, nicht an irgendwelche Verfolgung oder so. Das ist 0, ganz wenig Freude auf die Wiederkunft Jesu. Und 10 ist das andere Extrem, oh, eine wunderbare Aussicht, wenn es doch nun schon bald soweit wäre. Heute schon. Überlegt mal zwischen 0 und 10 für euch, was es ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr ja beim Kaffee dann hinterher des anderen mal erzählen, wo ihr euch eingeordnet habt. Habt ihr es? Wir haben das ja jetzt ganz persönlich für uns bewegt. Jeder und jede hat eine ganz individuelle Einschätzung gemacht, und deswegen gibt es ja jetzt nichts richtig oder falsch, sondern es ist etwas, was hier von uns ist, wie es uns geht. Und ich bin davon überzeugt, dass wer jetzt glücklich ist, wem es gut geht, wer gesund ist und frisch ist und das super läuft, auch zu Hause oder im Beruf oder in der Ausbildung, der ist vielleicht eher geneigt zu sagen, ach naja, also Jesus kommt natürlich wieder, aber er kann ruhig noch ein bisschen warten. Das ist alles jetzt nicht so nötig. Und die Hoffnung, dass Jesus bald wiederkommt, steigt damit, wenn wir uns mehr mit Problemen auseinandersetzen müssen. Ob wir private Probleme haben oder vielleicht auch gesundheitliche Schmerzen haben oder so weiter. Ist eine solche Einstellung dem ewigen Leben angemessen? Stellen wir uns die Ewigkeit etwa nur ein bisschen schöner vor, als wie es uns jetzt gerade so hier gehen könnte? Meinen wir, der Himmel könnte unser Leben hier in Steinheim kaum toppen? Wenn unsere Vorfreude auf Jesu Wiederkunft von unseren Lebensumständen abhängt, dann müsste Gott uns doch es eigentlich mal so richtig schlecht gehen lassen, oder? Damit wir uns mal ein bisschen mehr auf ihn freuen. Denn er steht bereit zu kommen. Die Bibel steckt einen anderen Weg vor, auch hier im 1. Korintherbrief, und es geht ja hier um Vorfreude zu wecken, das ist ja mein Ziel, und deswegen freue ich mich, also hier im Text mal weiterzumachen, dass wir merken, okay, das ist nicht nur von unseren Umständen abhängig, ob wir uns nun viel oder wenig freuen. Weiter im Text. Denn dieser verwesliche Körper muss Unverweslichkeit anziehen und diese sterbliche Unsterblichkeit. Wenn das geschieht, wenn das Vergängliche Unvergänglichkeit und das Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann werden sich die Schriftworte der Propheten erfüllen: Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist denn dein Sieg? Tod, wo bleibt dein Stachel? Es ist ja hier eine gewaltige Veränderung angesagt. Aus vergänglichen, aus sterblichen Menschen werden unvergängliche und unsterbliche Menschen. Und die Bibel redet ja jetzt hier von uns Menschen, so wie wir sind. Das ist unsere natürliche Voraussetzung. Und diejenigen, die bei Jesu Christi Wiederkunft dabei sind, die werden diese gewaltige Verwandlung erfahren. Ein kühner Traum ist das. Seit Urzeiten träumen Menschen, so egal, wessen Religion oder Glauben sie haben, von sowas. Und dieser Traum wird wahr wegen Jesu Christi Auferstehung. Das haben wir ja letzte Woche in der Predigt mitgekriegt. Und das wird wahr, nicht nur weil Jesus auferstanden ist, sondern weil das ja schon Propheten vorhergesagt haben. Im Alten Testament sind ja sehr viele Vorhersagen, die sich in Jesus Christus erfüllen. Und eben auch hier auf das ewige Leben gibt es welche. Und hier, Paulus zitiert hier zweimal Propheten. Einmal den Jesaja. Jesaja 25, 8 steht es da drin, der Tod ist verschlungen vom Sieg. Da wird kein Tod und keine Tränen mehr sein. Jesaja kriegt da Worte von Gott, die der Johannes dann später auch mal aufgreift in seiner Offenbarung, wenn er da die Ewigkeit beschreibt, dieses herrliche Jerusalem, was da vom Himmel wiederkommt und wo keine Tränen und Totengeschrei und Leid und sowas sein werden. Herrliche Aussichten. Das kommt, weil Jesus Christus dahinter steht. Und weil die Schriftworte der Propheten sich erfüllen. Das ist also die Jesaja-Stelle, Jesaja 25, 8. Und das zweite Zitat ist aus dem Hosea, Hosea 13, 14. Und das finde ich ganz interessant, weil hier wird dieses Wort praktisch neu gedeutet. Der Hosea kriegt dieses Wort als Gerichtswort gegen Gottes Volk Israel. Weil die dermaßen gottlos leben, haut Gott die richtig zusammen und sagt ihnen durch den Hosea voll seine Meinung, was mit denen passieren wird, dass die nämlich den Tod erwarten müssen. Und zwar den Tod mit Totenreich und Dornen und Stacheln. Ein krasses Wort. Und das ganz zu Recht, was Gott da androht seinem Volk durch Hosea. Und im Neuen Testament gilt aber Gottes gerechtes Gericht, die Verurteilung zum Tod wegen der Sünde, hat Jesus Christus am Kreuz auf sich genommen und bezahlt. Durch Jesu Tod und Auferstehung kann jetzt gesagt werden, Tod, wo ist denn dein Sieg? Wo bleibt dein Stachel? Es ist ausgerissen. Weil Jesus Christus dahinter steht. Also eine ganz neue neutestamentliche Bedeutung von diesem alttestamentlichen Wort. Die Schriftworte der Propheten werden bestätigt durch Jesus. Und es gilt, der Tod siegt nicht mehr. Wir werden unvergänglich und unverweslich sein. Habt ihr euch schon mal überlegt, wozu eigentlich? Damit es uns besser geht? Die Hauptsache am ewigen Leben ist nicht unser Glück und Wohlbefinden. Das hat sich der Mohammed ausgedacht. Der Islam glaubt daran oder Volksweisheit vom Schlaraffenland. In der Bibel geht es beim ewigen Leben nicht um unseren Komfort, sondern es geht da vor allen Dingen um die ungetrübte Gemeinschaft mit Gott selbst, der sich versöhnt hat mit uns durch seinen Sohn Jesus Christus. Die ungetrübte Gemeinschaft, dass wir endlich dann mal so instand gesetzt werden, ihm zu entsprechen. Das ist ewig. Ewig ist ja ein Qualitätsbegriff, habe ich immer wieder schon mal gesagt. Also nicht Quantität allein, sondern ist eine Qualität. Da geht es um Gott. Um sein perfektes Sein und um uns, die wir dann vervollkommnet sind und zu ihm passen. Also, halten wir fest, im Himmel geht es um erster Linie um Gott und nicht um unser Glück. Enttäuscht? Ich habe ja gesagt, ich habe das Ziel mit der Predigt, eure Vorfreude zu wecken. Und nicht jetzt irgendwie euch zu enttäuschen. Aber Fakt ist es nun mal, die Vorfreude ist gebunden ans ewige Leben. Und das ewige Leben ist so, wie es in der Bibel beschrieben steht und nicht, wie wir uns das vielleicht so vorstellen können. Also, gucken wir mal weiter in den Text hinein. 1. Korinther 15 heißt weiter, der Giftstachel des Todes ist die Sünde und die Kraft der Sünde kommt durch das Gesetz. Doch Gott sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gibt er uns den Sieg. Sieg hört sich ja richtig toll an. Wow, gesiegt. Darüber vergessen wir womöglich, worüber wir eigentlich siegen. Nämlich über den Tod. Und der Tod ist der Lohn, die Folge von unserer Sünde. Die Bibel berichtet schon ganz am Anfang, dass Adam und Eva da im Paradies nach dem Sündenfall aus dem Paradies vertrieben wurden. Warum denn? Damit sie nicht noch Zugang zu dem zweiten Baum, von dem sie nicht essen durften, damit sie da nicht noch den Zugang haben, den Baum des Lebens. Damit sie da nicht ewiges Leben haben, nachdem sie von dem ersten Baum zur Erkenntnis von Gut und Böse gegessen haben. Und wir denken manchmal, ach, das ist jetzt die Strafe Gottes. Also danken wir Gott auf Knien und küssen seine Füße. Das ist eine Barmherzigkeit. Denn unter den Umständen, wie wir sie jetzt haben seit diesem Beginn nach dem Paradies, in der von Sünde und Schwäche und Schuld und Ungerechtigkeit geprägtem Leben, das noch unendlich zu verlängern, das wäre wirklich eine Qual. Ich würde mich auf ein ewiges Leben hier auf dieser Erde nicht freuen. Ich würde einen Schreck kriegen, wenn ich unter solchen Ungerechtigkeiten Krieg, Handelskrieg oder richtige Kriege oder Klimakatastrophen und all dem möglichen Hickhack, wo immer weniger Liebe da ist, wenn ich da noch ewig leben müsste. Also Gott sei Dank, dass er das Paradies mit dem Zugang zum Baum des Lebens uns verschlossen hat. Aber das ist es. Deswegen geht es jetzt mit diesem, der Aussicht auf ewiges Leben um was grundlegend anderes, was gewaltig Tolles, was eine neue Schöpfung auch unbedingt braucht, um einen neuen Himmel zu haben und nicht einen alten oder eine nur neue, rund erneuerte Erde. Es geht hier, wenn wir von Sieg sprechen, darum, dass wir Sieg über die Sünde erlangen werden, über unsere Versuchungen, über unsere schlechten Angewohnheiten. Nicht Sieg über die Arbeit, über Überstunden, über Anfeindungen oder was uns hier im Alltag das Leben schwer macht. Der biblisch versprochene Sieg im ewigen Leben, was jetzt schon hier anfängt, dient nicht unserem Komfort, sondern Jesu Ehre. Das ist der Sieg. Und zwar deswegen, weil wir ja Schwierigkeiten haben, so zu leben, wie Jesus sich das vorstellt. Im Philipperbrief haben wir jetzt gründlich durchgearbeitet, mal so, da fordert das Wort Gottes uns zu einer Einstellung aus, zu einer Herzensgesinnung, die Jesus Christus entspricht. Und wie die Gesinnung, wie die Einstellung Christi ist, haben wir ja in diesem tollen, dieser Christushymne gesehen, dass Jesus Christus sich entäußerte und vom Himmel heruntergekommen ist auf die Erde und seine ganze Privilegien und Ehre und Macht und Gottheit abgelegt hat und Mensch wurde, so wie wir, sogar bis ans Kreuz hat er den Weg durchgehalten. So eine Gesinnung fällt uns ja nicht leicht. Oft genug denken wir, also ich und ihr auch, an unseren eigenen Vorteil, suchen eigene Sicherheiten, anstatt wir uns um das Wohl der anderen kümmern und das befördern wollen. Und Jesus fordert uns ja klar dazu auf, dass so das sein soll, wie er das uns vorgemacht hat. Und jetzt geht es darum, dass wir uns die Vorfreude erhalten auf die Ewigkeit. Und im ewigen Leben werden wir mit Jesus Christus zu tun haben. Wir sind ja da nicht alleine. Meine Frau und ich vielleicht so, und dann ist mir egal, was ihr seid, da habe ich mir ein schönes Leben gemacht. Es geht im ewigen Leben um die Gemeinschaft mit Christus. Und da gehört es sich, dass wir zu ihm passen. Anders geht es nicht. Wer zum Beispiel rechthaberisch und stur mit anderen umgeht, sich nichts sagen lässt, nicht einsichtig ist, der erlebt biblisch gesehen eine Niederlage. Ein Sieg wäre, wenn er rücksichtsvoll, einsichtig und verständnisvoll mit anderen umgehen würde. Das ist nämlich dann Sieg über die Versuchung, Recht haben zu wollen, seine Macht zu befestigen und so weiter. Wer diesen Sieg anstrebt, nämlich seine Neigung, egoistisch oder eigenen Vorteil zu suchen, zu überwinden, und den Sieg anstrebt, mehr dem zu entsprechen, wie Jesus Christus es vorgemacht hat, der erlebt den Sieg. Und dessen Vorfreude auf die Wiederkunft Christi wird wachsen. Weil er genau in der Bewegung ist, in dieser Richtung ist, hin zu dem Siegespreis, die Jesus Christus vorgibt. Und sagt, wow, jetzt habe ich das mal wieder erlebt. Ich konnte jetzt mal runterschlucken und dann gucken, erst mal fragen, über den ich mich aufgeregt habe, warum er das jetzt so gemacht hat oder irgend sowas. Ihr kennt bestimmt genug Situationen, zu Hause oder auf der Arbeit, vielleicht auch hier in der Gemeinde. Das wäre dann Sieg. Und dieser Sieg ist hier gemeint, der uns Vorfreude gibt, weil wir dann ihm immer mehr entsprechen. Und diese Vorfreude wird dann natürlich wachsen, immer mehr, weil es uns um Jesus geht. Hier schon, weil wir wissen, in Ewigkeit wird sowieso immer um Jesus gehen. Und diese Aussicht auf Sieg, die wird bestimmt erfüllt werden, denn die hängt ja nicht von uns ab, sondern von Jesus. Es heißt hier, er gibt uns den Sieg. Sieg, von dem hier geredet ist, ist ein Geschenk an uns. Und warum? Weil die Bibel ja ganz klar sagt, dass die Sünde kräftig ist. Wenn die Sünde schwach wäre, also wenn Versuchungen eklig wären für uns, dann würden wir nie drauf reinfallen. Versuchungen sind ja immer für welche da, wo wir spitz drauf sind und sagen, oh, das würde ich jetzt gerne haben. Ja? Also dann falle ich drauf rein. Und die Kraft davon wird durch das Gesetz geweckt. Also wir merken, auf diesem Weg kommen wir nie zurecht. Kein Mensch schafft es, alleine von sich so zu leben, dass er alle Gebote Gottes und die geforderte Herzenseinstellung von Jesus Christus irgendwie in sich vereinigt. Dazu ist der Feind, nämlich die Sünde, die Versuchungen, die Anfeindung, viel zu stark. Aber Jesus Christus schenkt uns den Sieg. Und er ist der Sieger. Jesus sagt hier nicht, liebe Leute, erringt den Sieg, strengt euch an. Sondern er sagt, lebt siegesgewiss. In diesem Bewusstsein, was Jesus Christus erreicht hat. Und wem es hier schon, jetzt im Jahr 2019 oder 2020, hier um Jesus geht, der stellt sich darauf ein, dass es in Ewigkeit sowieso um Jesus geht. Und kann es kaum erwarten, endlich das soweit zu haben. Hoffentlich gibt es ja gar nicht, ja, 2020. Weil Jesus kommt. Und das ist gewiss, weil wir uns auf Jesus Christus verlassen können. Ja, so ist es. Genau so. Ich will euch was erzählen. Übernächste Woche hat eine meiner Enkelinnen Geburtstag. Das ist nicht so schlimm, also nicht weltbewegend, gell? Also so. Also deswegen habe ich das jetzt nicht erzählt, sondern es kommt jetzt noch, weswegen ich es erzählen kann. Meine Enkelin wird in der übernächsten Woche, also nächste Woche ist wirklich kein Geburtstag da, wo man gratulieren könnte, dann wird meine Enkelin ein bestimmtes Buch und eine DVD bekommen, was sie sich auch gewünscht hat. Und darauf freut sie sich jetzt schon und dann wird sie sich erst recht freuen. Woher ich das weiß, dass sie sich dann wirklich doll freuen wird? Ich habe das Geschenk besorgt. Und ich habe das gestern ihrem Vater, der mein Sohn ist, persönlich in die Hand gedrückt. Und der wird es ihr garantiert übergeben. Und so ist es auch mit Jesus. Jesus Christus hat das Geschenk besorgt mit dem Sieg. Der hat dafür bezahlt. Jesus Christus hat vor 2000 Jahren am Kreuz bezahlt für dieses Geschenk. Und als ich, der Uli, als ich mich bekehrt habe, da habe ich dieses Geschenk empfangen und freue mich seitdem darüber. Jesus, der Sieger, schenkt uns den Sieg. Das ist 100% sicher. Und das weckt meine Vorfreude. Und das möge auch eure Vorfreude wecken. Es kommt noch ein Schlusswort vom Paulus in dem 1. Korinther 15. Darum bleibt standhaft, liebe Geschwister. Lasst euch nicht erschüttern. Tut euer Bestes für die Sache des Herrn, denn ihr wisst, in Verbindung mit dem Herrn ist eure Mühe nie umsonst, nie vergeblich, frustrierend, könnt mir das übersetzen. Gibt's da nicht mehr. Das ist eine Ermutigung für diejenigen, die an Christus glauben. Diejenigen, die dieses Geschenk annehmen, ich will im ewigen Leben mit Jesus dabei sein. Und ich finde das Allerbeste, dass es da um Jesus geht und um seine Ideen und seine Dinge. Und es soll nicht um meine Vorstellungen und Komfortgedanken gehen, sondern um das, was Jesus sich vorstellt. Und das zu erreichen, das ist grandios, weil es dann endlich nach Jesu Pfeife dann alles getanzt wird. Da will ich jetzt für beten. Jesus Christus, das ist wirklich genial, dass du Herr in der Ewigkeit bist und du wirst die Herrlichkeit ausfüllen. In der Ewigkeit geht es um dich und um deine Lebensvorstellungen und das, was du an Sieg schenkst, damit wir so passen, dass wir dir entsprechend leben können. Das ist ein hohes Ziel, zu groß für mich, zu schwierig zu erreichen von mir aus. Und deswegen dieses dein Ziel, den Sieg über die Sünde, da danke ich dir, dass das gilt. Das hast du schon fertig. Das ist schon fertig bereitet und hast mir gegeben und deswegen darf ich mich freuen. Deswegen freue ich mich, wenn du wiederkommst. Und ich möchte, dass diese Freude sich weiter vervielfältigt, dass alle, die hier in diesem Gottesdienst da sind, davon angesteckt werden und es kaum erwarten können, dass du endlich wiederkommst, weil du dann diese Zeit und uns selbst vollendest. Amen.